Ja, schönen guten Morgen. Wir haben vor längerer Zeit eine Serie begonnen über die sogenannten Einanderstellen. Ich werde jetzt nicht jedes Mal eine Wiederholung bringen zu der Serie. Einanderstellen sind Einanderstellen, weil das Wort einander darin vorkommt. Und es gibt über 70 davon im Neuen Testament. Und dabei handelt es sich nicht nur um eine Moralgesetzgebung für die Gemeinde, sondern die Einanderstellen sind der Weg, wie wir Christusähnlichkeit ausleben können. Die Dreieinigkeit lebt in Beziehung zueinander seit ewiger Vergangenheit. Und auch wir sind als Beziehungswesen geschaffen. Und wenn wir lernen, in diesen Einanderstellen zu leben, lernen wir eigentlich in dem Wesen des Herrn Jesus oder der Dreieinigkeit zu leben und so Gott zu verherrlichen. Bei diesen Einanderstellen gibt es eine Vielzahl, 77, es wiederholen sich einige. Es ist keine Bibelstunde, aber ich würde jetzt euch am liebsten fragen, was ist die häufigste Einanderstelle? Einander lieben. 20 Mal oder mehr als 20 Mal werden wir aufgefordert, einander zu lieben. Warum? Weil darin natürlich alle anderen Einanderstellen enthalten sind. Wenn ich das Beste für den Stefan möchte, suche, dann tue ich auch alles andere, was ich ihm eigentlich Gutes tun soll. Es gibt aber nicht nur positive Einanderstellen, beziehungsweise Einanderstellen, was man tun soll, sondern es gibt auch negative Einanderstellen oder besser, was man nicht tun soll. Also nicht nur Gebote, sondern auch Verbote. Und wem das aufgefallen ist in unserer Serie, sind wir jetzt ein bisschen in dem Wechsel. Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, was man tun soll, etwas Positives, einander ermutigen. Und deswegen kommt diesmal etwas, was wir nicht tun sollen. Und das ist eine Einanderstelle, von der ich weiß oder glaube, dass sie nur ein einziges Mal vorkommt. Schlag mal bitte den 2. Korintherbrief auf. 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 12. Und bevor wir dann an die Auslegung dieses Verses oder dieser Einanderstelle gehen, werden wir auch noch eine Einführung zu dem Kontext hören, in dem diese Einanderstelle steht, hier im Korintherbrief. In 2. Korinther 10, Vers 12 schreibt Paulus, denn wir wagen nicht, uns gewissen Leuten von denen, die sich selbst empfehlen, beizuzählen oder gleichzustellen. Aber da sie sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst vergleichen, sind sie unverständlich. Wie gesagt, wir werden noch viel Zeit mit dem Vers verbringen, deswegen lasst mich erst ein wenig auf den Kontext eingehen. Er steht hier im 2. Korintherbrief. Paulus hat diese zwei Briefe und noch mehr Briefe übrigens an die Gemeinde in Korinth geschrieben. Diese beiden sind Teil des Kanons geworden. Und wenn wir an die Korinther denken, dann denken wir an eine Gemeinde, die viele, viele Probleme hatte. Ja, geht mal so in Gedanken durch den 1. Korintherbrief. Paulus muss so viele Dinge ansprechen. Da waren Spaltungen und Parteiungen in der Gemeinde. Ich bin des Paulus, ich bin des Apollos, ich bin des Christus. Und das war kein Lob. Ja, das sind die, die sich dann gar nichts mehr sagen ließen. Oder in der Gemeinde wurde Sünde, ja, ein Stiefsohn hat Geschlechtsverkehr mit seiner Stiefmutter. Das war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war, die Gemeinde hat tatenlos zugesehen und glaubte nicht, so eine Sünde richten zu müssen. Oder sie hatten mit Selbstsucht zu kämpfen im Umgang mit ihrer Sexualität in der Ehe. Oder auch es gab ein großes Durcheinander, was Scheidung und Widerheit angeht. Auch der falsche Gebrauch ihrer christlichen Freiheit war ein Thema. Oder denkt an die Gottesdienste, da war viel Selbstsucht, sie warteten nicht aufeinander beim Brotbrechen. Damals war das Brotbrechen noch ein richtiges Mahl und die, die dann vielleicht weniger hatten und später kamen, für die war nichts mehr übrig. Und was vielleicht am deutlichsten ist am Ende dieses Briefes ist, sie hatten auch viel Durcheinander, was den Gebrauch der Gaben anging. Ja, damals gab es nach unserer Überzeugung noch die Zeichengaben. Und gerade die Zeichengaben können jemandem natürlich auch viel Aufmerksamkeit schenken. Und sie missbrauchten diese Zeichengaben und dachten, sie wären dann was Besseres, wenn sie nach diesen Gaben trachten. Dass die Korinther so viele Probleme hatten, ist für uns ein großer Segen. Warum? Weil so postmodern und so christlich, wie wir heute sind, so postmodern, in Anführungszeichen, und so postchristlich waren auch die Korinther. Sie hatten auch einen nicht-jüdischen Hintergrund in der Mehrzahl, ja, Korinth liegt ja bekanntlicherweise im heutigen Griechenland. Und deswegen sind die Probleme, die damals da waren, vielleicht ganz ähnlich den Problemen, mit denen die Gemeinde Jesu heute kämpft. Und zudem hat Paulus noch mit einem weiteren Problem gekämpft, nämlich dass es nicht nur Angriffe gab von Ungläubigen gegen diese Gemeinde, sondern er selbst, seine Autorität, wurde auch in Frage gestellt durch das Auftreten von falschen Aposteln. Und genau in dem Kontext steht der Vers in 2. Korinther 10, Vers 12, wo er seine Autorität verteidigt. In diesem zweiten Brief, das ist ein ganz anderer Charakter, in dem zweiten Brief ist Paulus dankbar, dass sie auf seine erste Ermahnung eingegangen sind. Sie haben zum Beispiel mit der Sünde richtig umgegangen, von diesem Bruder, der in offener Sünde gelebt hat. Aber auch sonst kann er sie loben in vielen Teilen und geht auf andere Dinge dann im zweiten Korintherbrief ein. Ja, er erklärt, warum er eine Reiseplanänderung hatte, weil das war ihm zum Vorwurf gemacht worden. Du hast ja Angst, du willst nicht reden, du willst nicht zu uns kommen, du bist mit deinen Worten in der Schrift zwar vollmächtig, aber wenn du dann vor uns stehst, dann bist du schwach. In den Kapiteln 3 bis 4 redet er dann über den Charakter des Dienstes für den Herrn, in den Kapiteln 8 und 9 über den Umgang mit den Geldsammlungen und in den Kapiteln 10 bis 13 verteidigt Paulus sein Apostelamt. Offensichtlich war Paulus ein besonderer Apostel, ja ein super Apostel, und super Apostel haben damals offensichtlich auch sehr kämpfen müssen mit falschen Aposteln oder mit Neidern. Und Paulus gibt hier in diesem Abschnitt, Kapitel 10, 11, 12 und 13, viel Einblicke, wie man richtig mit solchen Situationen umgehen soll. Diese Stelle, wie gesagt, ist wahrscheinlich nicht so bekannt. Ich habe lange Zeit wenig Augenmerk auf diesen Vers gelegt und mir war auch nicht klar, dass es eine Einanderstelle ist. Und deswegen wollen wir im ersten Teil erstmal nur diese Stelle anschauen, um wirklich zu verstehen, es geht hier um eine Einanderstelle, und zwar gerade in dem zweiten Teil. Der erste Teil ist leicht zu verstehen. Wir wagen es nicht, uns gewissen Leuten von denen, die sich selbst empfehlen, beizuzählen oder gleichzustellen. Das ist noch nicht die Einander-Aussage. Paulus sagt einfach, es ist nicht richtig, sich selbst zu empfehlen. Ja, wir als Gemeinde zum Beispiel, und das weiß ich auch von anderen Ältesten, haben immer einen gewissen Vorbehalt, wenn Brüder auf uns zukommen und ihre Dienste anbieten, sich selbst empfehlen. Ja, das sagt Paulus hier, er wagt es noch nicht einmal, sich selbst zu empfehlen, und er möchte sich solchen Leuten auch nicht zurechnen. Die Empfehlung sollte die Bewährung sein, die Bewährung in der Ortsgemeinde, die Bewährung durch den Dienst, das sollte die Empfehlung sein. Und wenn du dich um die Tiefe deines Dienstes kümmerst, dann kümmert Gott sich um die Weite deines Dienstes. Aber der zweite Teil ist tatsächlich diese Einanderstelle. Und da schreibt Paulus, aber da sie sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst vergleichen, sind sie unverständlich. Paulus sagt nichts anderes als, wenn sie sich, diese Menschen damals hatten den falschen Maßstab. Es wird vielleicht im ersten Moment nicht ganz klar, warum wir überhaupt sagen, dass das eine Einanderstelle ist, weil es könnte der Eindruck entstehen, das sind Menschen, die sich an sich selbst gemessen haben. Also, ja, Sebastian wird heute nochmal ein Beispiel sein mit seinen Operationskünsten, deswegen wirst du jetzt mal genommen. Ja, man könnte ja denken, es ist falsch, wenn der Sebastian sich an sich selbst misst, weil das wird im Deutschen nicht so ganz deutlich. Wenn ich in der Einzahl rede, ich messe mich an mir selbst, dann wird das deutlich. Wenn wir aber in der Mehrzahl reden, wir messen uns an uns selbst, und das benutzt Paulus hier, die Mehrzahl, wenn sie sich an sich selbst messen, dann ist noch nicht ganz klar, messen die sich jetzt alle an sich selbst? Was ist mit dem Selbst gemeint? Oder messen die sich untereinander? Im Griechischen ist das etwas einfacher. Es heißt tatsächlich, die Korinther hatten kämpften damit, dass sie sich untereinander gemessen haben. Sie haben sich miteinander gemessen. Und das ist nach Paulus Worten und nach den Worten des Wortes Gottes, jemand, der sowas macht, wer sich miteinander vergleicht, wer sich miteinander misst, der ist ohne Verstand. Man könnte jetzt im ersten Moment meinen, das meint, er ist nicht ganz dicht, würde ich am liebsten auch so sagen, aber das stimmt nicht. Da würde ich was in den Text legen, was nicht da steht. Paulus wollte nicht sagen, derjenige, der sich mit anderen vergleicht, ist nicht ganz dicht, sondern Paulus wollte sagen, wer sich mit anderen vergleicht, dem mangelt Einsicht, dem mangelt Erkenntnis, dem mangelt geistliche Reife. Ja, das hat jetzt nichts mit Schwachsinn zu tun oder mangelnder Intelligenz, sondern es ist einfach eine Mangelerscheinung. Und darüber werden wir am Ende der Predigt besonders sprechen, wie wir so eine Mangelerscheinung ausgleichen. Denn ich glaube, wir alle sind von diesem Wort getroffen. Wir zeigen hoffentlich nicht mit dem Finger heute auf den Nächsten in der Reihe oder auf irgendeinen anderen, den wir gerade denken, sondern wir selbst sind immer, oder ich würde sogar sagen, von Natur aus, sind wir Menschen, die sich miteinander vergleichen. Und wir werden nachher sehen, die Welt macht es uns auch buchstäblich vor. Die Welt lebt davon, sich miteinander zu messen und zu vergleichen. Ja, Paulus sagt, es ist ein Ausdruck von mangelnder geistlicher Einsicht und mangelndem Verständnis, wenn wir uns untereinander messen. Und ich will deutlich machen, dass ich mit der Predigt nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen möchte, sondern als ich zum ersten Mal in der Stille diesen Vers genauer angeschaut habe oder studiert habe, dann muss ich sagen, ich bin selbst jemand, der genau weiß, von was Paulus hier spricht. Wir alle suchen vielleicht wenn wir uns vergleichen, nach Vorbildern. Und das ist vielleicht sogar ein Vergleichen, was gar nicht schlimm ist oder gar nicht schlecht ist. Ja, Paulus hat sich selbst als Vorbild der Gemeinde vorgestellt. Und natürlich dürfen wir geistliche Vorbilder haben in der Nachfolge und uns dann auch ein Stück weit vergleichen und sehen, wo wir noch Wachstumsbedarf haben. Aber das ist in der Regel nicht das Vergleichen, was unserer gefallenen Natur, unserem Herzen entspricht. Und ich will euch ein Beispiel aus meinem eigenen Leben geben. Und wer mich ein bisschen besser kennt, der weiß, wie treffend das ist. Es gibt ja Leute, die neigen zu einem gewissen Perfektionismus. Ich weiß nicht, wer von euch dazugehört, aber mir sind solche Leute schon begegnet, vor allem wenn ich in den Spiegel morgens schaue. Und erstmal, bevor ich mich jetzt selbst kritisiere, möchte ich noch eine Lanze für diese perfekten Menschen brechen. Perfektionismus oder besser gesagt, etwas perfekt machen, ist keine Sünde. Das ist gar nichts Böses. Und jetzt kommt dieses Beispiel. Der Sebastian hat mir mal erklärt, wie eine Knieprothese funktioniert oder eingesetzt wird. Und ich will nicht zu detailreich sein, weil das ist ziemlich martialisch. Aber da wird im 45-Grad-Winkel, so wie der Sebastian diese beiden Kameras die Woche ausgerichtet hat, oder eine jedenfalls geholfen hat oder bei beiden geholfen hat, ja, so wird der Knochen 45 Grad am Oberschenkel abgesägt. Da eine Kante und unten, glaube ich, sogar noch flach gesägt. Und ich sage euch, wenn euch sowas mal passiert, dass euch der Oberschenkel abgesägt wird, dann wollt ihr keinen, der sagt, das passt schon. Ja, lassen wir mal 7 Grad sein, den Tupfer können wir auch drin liegen lassen, dass die Schere noch fehlt, ist auch nicht so schlimm nach der OP. Das geht gar nicht. Wir wollen und wir erwarten, dass ein perfekter Dienst getan wird. Und übrigens, siehe, es war gut, es war sehr gut, wenn Gott etwas macht, dann macht es immer perfekt. Das geht gar nicht anders. Etwas so gut wie möglich zu machen für den Herrn, ist in sich nichts Böses. So, und das war jetzt genug der Verteidigung. Jetzt kommt das wahre Beispiel. Aber das ist nicht Perfektionismus. Etwas gut machen, etwas zum Wohlgefallen Gottes, zum Besten zu machen. Die Musik zum Beispiel, ja, wenn ich mich da vorher hinsetze und übe und das zum Besten mache, wie das die Woche hier passiert ist, da kann man sich einfach nur dran freuen. Gott freut sich dran und wir freuen uns auch dran. Aber Perfektionismus im Kern ist genau das, was diese Stelle hier anspricht. Ich betrachte mich selbst, was ich so gut kann und vergleiche mich dann mit dem anderen, der das nicht so gut kann und ziehe daraus meine Bestätigung oder meinen Wert. Oder mein Lob oder mein Selbstwertgefühl. Ja, das ist ein Widerspruch in sich von Anfang bis Ende. Selbstwertgefühl, ist alles dran falsch. Ja, der Wert kam nie aus uns selbst, der kam schon immer aus Gott. Er hat dich geschaffen, er hat dir alle Begabungen gegeben, egal ob natürlich oder geistlich. Und der Wert, den du hast, ist kein Gefühl. Da werden wir am Ende ausführlich drüber reden. Das ist eine Wahrheit und die kommt nicht aus dir selbst, die kommt aus dem Evangelium in Jesus Christus. Aber ich will nicht zu schnell vorgreifen, ich will ja bei dem Beispiel bleiben. Ich weiß sehr gut, was es bedeutet, sich über seine eigenen guten Leistungen profilieren zu wollen. Und das spricht gerade Paulus hier an. Ja, wenn wir uns mit uns selbst vergleichen, also das heißt in der Gemeinde mit uns selbst vergleichen und daraus Wert ziehen wollen, das ist grundsätzlich falsch. Und dann sind wir ohne Verstand in dem Sinne von, dann haben wir noch nicht die rechte Erkenntnis, weil, und das soll die Predigt eigentlich sein, es wird keine negative Predigt, dann haben wir noch nicht den Reichtum oder diese Fülle verstanden, die wir längst in Christus haben dürfen. Ja. Die Welt, das habe ich euch gesagt, die macht uns das ständig vor. In der Welt ist es mittlerweile schon eine Tugend geworden. Oder war es wahrscheinlich schon immer, sich miteinander zu vergleichen. Ja. Da gibt es unendliche Beispiele. Ja, für die, die ein bisschen jünger sind und noch Zeugnisse kriegen. Ja, natürlich, du kriegst ein Zeugnis, damit du eigentlich deinen Stand ungefähr selbst einordnen kannst. Aber wird so wirklich mit Zeugnissen umgegangen in der Schule? Im Gegenteil. Ja, bei der Absolvierung werden dann die Besten sogar noch nach vorne gebracht und werden vor allen gekürt. Da wird sich miteinander verglichen und miteinander gemessen. Und daraus ziehen die Menschen, der natürliche Mensch, zieht daraus seine Wertigkeit. Im Sport ist es gang und gäbe, sich miteinander zu messen. Und dann ist es schon ganz normal heutzutage, dass Sportler es als etwas Tugendhaftes verkündigen, wenn wir stolz darauf sind, besser zu sein als die Borussia oder die Bayern oder Schalke oder was weiß ich. Ja, gestern beim Arbeiten hat irgendjemand hier im Haus im Livestream, ja, werden nicht nur Gottesdienste im Livestream verfolgt, es wird ja auch Fußball im Livestream geschickt, der war ganz eifrig. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Okay. Aber da wird sich miteinander gemessen. Das Messen an sich wäre ja noch nicht ganz so schlimm, wenn es nur darum geht, seinen eigenen Leistungsstand zu erkennen. Aber wenn wir ehrlich sind, darum geht es ja nicht. Wir wollen besser sein als der andere, aber noch schlimmer, wir wollen daraus unsere Wertigkeit, unsere Würde ziehen. Und dann sagt Paulus, ich denke, das versteht ihr langsam, dann sind wir ohne Verstand, dann sind wir ohne Erkenntnis, wenn wir sowas machen. Und ich möchte die Antwort geben auf diese Frage, warum sind wir dann ohne Verstand? Warum sind wir dann ohne Einsicht, ohne die Einsicht, die wir gerade als Christen haben sollten? Diese Antwort möchte ich in drei Teilen bringen und die Predigt hat demzufolge drei Teile. Der erste Teil, Unterschiede unter uns Menschen und auch im Reich Gottes, die sind Gott gewollt. Die sind ganz normal, die sind beabsichtigt. Und wenn ich das als Maßstab nehme, mich miteinander zu vergleichen, bin ich tatsächlich ohne Verstand. Der zweite Punkt heute Morgen ist, wenn ich mich miteinander vergleiche, benutze ich sowieso den falschen Maßstab. Das Maß, was mir gegeben wurde, soll nicht der Bruder oder die Schwester sein. Das Maß, mit dem ich mich vergleichen soll, soll Christus sein. Und die Folgen in meinem Herzen, wenn ich mich mit Christus vergleiche, die sind ganz andere. Die sind positiv, die werden gut sein. Das werde ich auch relativ kurz aufzeigen, diese ersten zwei Teile. Aber der dritte Teil, hoffentlich kommen wir dazu, ihr seid ja immer geduldig, besonders wenn manche Brüder predigen. Der dritte Teil ist eigentlich der Hauptteil. Wir sind ohne Verstand, wenn wir uns miteinander vergleichen. Wisst ihr warum? Weil wir haben schon die ganze Würde. Wir haben schon unseren ganzen Wert. In der Tatsache, dass Gott Hand an dich gelegt hat und dir dein Leben geschenkt hat, Kraft der Schöpfung, aber noch viel wichtiger, und ich denke, das gilt wahrscheinlich für jeden hier im Raum, Kraft der Erlösung. Hast du deinen Wert? Du hast deine Identität im Evangelium. Du bist völlig, wirklich, da rede ich mit Paulus, von Sinnen, wenn du tatsächlich versuchst, aus dem Vergleich mit deiner Schwester oder deinem Bruder, ja, wer ist der bessere Musiker, wer ist der bessere im Deko-Team, dich daraus deinen Wert zu ziehen. Der erste Teil, ja, unsere Unterschiede sind, die Unterschiede, die wir auch im Reich Gottes und in der Gemeinde erleben, die sind Gott gewollt. Ja. Ihr kennt ja die Korintherbriefe, und wenn wir jetzt schon hier im zweiten Korintherbrief sind, dann nehmen wir diese Briefe als Beispiel. Im ersten Korintherbrief bringt Paulus schon Seelsorge, weil da gab es doch das Problem, die einen haben sich gerühmt, dass sie Wunder tun können. Die anderen haben sich gerühmt, dass sie in Sprachen reden können. Das sind zwei, der, wie wir sie benennen, Zeichengaben sind. Und so eine Zeichengabe kann ich natürlich wunderbar einsetzen, nicht nur zur Verherrlichung des Herrn Jesus und zur Authentizität des Wortes Gottes, sondern eine Zeichengabe konnte ich damals auch wunderbar einsetzen, und das Problem gibt es heute noch in manchen Gemeinden, um Wert oder Aufmerksamkeit auf mich selbst zu lenken. Ja, wenn ich anderen eine Heilung geben kann oder wenn ich in der Lage bin, ohne es gelernt zu haben, eine andere Sprache einfach mal so übersetzen zu können. Ja, die Sprachenrede. Und Paulus spricht dieses Problem schon im ersten Brief an, ganz ausführlich im Kapitel 12. Ich würde gern jetzt das ganze Kapitel mit euch lesen, aber das kennt ihr und könnt es auch gerne zu Hause nochmal. Ich lese nur auszugsweise ab Vers 14. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen nicht zum Leib? Oder wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn das ganze Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Das ist Absicht, dass wir unterschiedlich sind. Gott wollte das so. Wenn alles ein Glied wäre, wo wäre dann wirklich der Leib? Wenn sie alle so wären wie Peter, ja, das wollte ich damit nicht sagen. Aber es wäre auf jeden Fall sehr einseitig. Wir haben gerade die Woche mit jemandem über die Tatsache gesprochen, dass unsere Gemeindeform viele Prediger kennt und nicht nur einen oder zwei Stabprediger. Und ich sage euch aus voller Überzeugung, das ist gut so. Es wäre furchtbar, wenn nur die vermeintlich Besten hier predigen würden. Ja, das Beispiel muss ich jetzt bringen und du hältst dafür her. Ich saß in der letzten Reihe, ich saß unter einer Predigt vom Dale. Und wer Dale ein bisschen kannte, der weiß, Dale und ich, wir waren super unterschiedlich. Ja, also gegensätzlicher können zwei Brüder eigentlich kaum sein. Und dann saß ich in der Predigt eines Sonntags und am Ende der Predigt dachte ich, oh Mann, Dale, was willst du mir sagen? Ich verstehe es einfach nicht. Ja, und ich dachte, Mann, was muss die Gemeinde hier leiden? Das waren ehrlich meine Gedanken, ganz am Anfang, wo der Dale zu uns kam. Und dann drehe ich mich rum und laufe der Ella in die Arme. Und die Ella, freudestrahlend, steht sie vor mir und sagt, oh, war das eine gute Predigt. Das war so tief und das hat mich so angesprochen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, der redet nur zu mir. Kannst du dich noch an den Sonntag erinnern? Das war eine große Lektion für den Mike, weil da war es geklärt, ja. Es braucht diese Vielfalt, es braucht diese Unterschiedlichkeit und von da ab war ich immer ganz glücklich, ja, wenn ich Dale nicht mal immer so ganz verstanden habe. Warum? Weil wir sind unterschiedlich und wir kommunizieren unterschiedlich. Auf die Idee bin ich ehrlich gesagt wegen dir gekommen, weil du kommunizierst auch anders, ja. Wenn Benedikt Peters unter deiner Predigt sitzen würde, der hätte eine Entzückung nach der anderen. Aber es sind nicht alle wie Benedikt Peters. Es ist Vielfalt angesagt. Gott wollte diese Vielfalt. Oder wir können es auch leichter machen, nicht jetzt an den Predigern aufhängen. Der eine hat die Gabe des Mitteilens. Der andere hat die Gabe des Dienens. Der eine hat eine Lehrgabe. Ja, die sind ganz deutlich, die sind unterschiedlich. Und was hilft es denn dann, wenn du dich mit dem anderen vergleichst, obwohl er per Design, ja, per Absicht Gottes anders gemacht ist? Das kann doch nur im Negativen enden. Das kann nicht gut enden. Dann sind wir im wahrsten Sinne des Wortes ohne Verstand. Dann haben wir keine Einsicht in die Wege Gottes. Und ihr Lieben, die Unterschiedlichkeiten unter uns, die gelten nicht nur für die Geistesgaben. Denk mal an deine natürlichen Gaben. Der eine, der ist halt musikalischer, ja. Und er kann das viel genauer hören, wenn es schief ist. Ja, neulich habe ich mich so vorgedrängt und habe mal, das war bei der Beerdigung vom Bruder Kröger, vom Franz, das wurde ja auch aufgezeichnet, damit die vielen Geschwister, die nicht kommen durften, das dann hören können. Und dann habe ich ganz selten mal, weil sowas passiert, dann habe ich meinen eigenen Gesang gehört. Das war schrecklich. Aber während ich gesungen habe, fand ich das eigentlich ganz toll in dem Moment. Aber es dann nachher hören, ja, Mann, das kann so schief manchmal sein. Aber es gibt andere, da höre ich es ja wirklich als Zeuge, das hört sich nicht schief an. Oder heute Morgen, ja, das ist einfach gut. Warum soll ich mich denn daran messen? Oder es gibt halt Leute, die können sehr gut organisieren und andere, die freuen sich an ihrem Chaos und sind die Genies, ja, dass sie das beherrschen. Warum soll ich mich denn an ihnen messen? Gott hat uns unterschiedlich, auch in unserer natürlichen Begabung gemacht, ganz sicher. Die einen, die können halt mehr, ich sag mal, ich zitiere meinen Bruder, die einen, die haben Geschmack, die anderen vermissen ihn nicht. Warum soll ich mich dann messen? Ja, an diesen Geschwistern. Es geht nicht nur um die Geistesgaben, die sehr unterschiedlich sind. Gott hat dir übrigens auch alle deine natürlichen, also das war ein Lob, ja. Ich finde die Deko richtig gut. Ja. Die einen ja, haben Geschmack, die anderen vermissen die nicht. Das ist normal. Auch diese natürlichen Gaben, die sind ja nicht von mir, die hat Gott dir doch geschenkt. Gott hat dich schon im Mutterleib gewoben und Gott hat dir gewisse Stärken gegeben und Gott möchte die auch zu seiner Verherrlichung einsetzen. Aber wenn ich die benutze, um mich mit dem anderen zu messen, um daraus Wertigkeit zu ziehen, ihr Lieben, dann bin ich ohne Verstand. Das gilt eben, wie gesagt, auch für die natürlichen Gaben. So, also der erste Grund, warum Paulus sagt, wenn wir uns miteinander messen und vergleichen, dann sind wir ohne Verstand. Der erste Grund ist, die Unterschiede sind Gott gewollt, sowohl in den natürlichen Begabungen als auch in den Geistesgaben. Der zweite Grund, warum wir ohne Verstand sind, wenn wir uns aneinander messen, ist, wir benutzen den falschen Maßstab. Ihr Lieben, wenn ich mich miteinander vergleiche, was mache ich denn dann? Wer ist denn dann mein Maßstab? Ein begnadigter Sünder. Ja, das Begnadigte sollte jetzt als kleine Rettung noch drin sein. Im Grunde genommen, ich vergleiche mich mit einem Mitsünder. Was ist denn das für eine Leistung? Ja, ich werde immer einen finden, der schlechter ist als ich. Immer. Ich werde immer einen Grund finden, stolz auf mich zu werden, wenn ich irgendeinen Hansel in der Gemeinde mir rauspick, der wieder mal voll daneben gehauen hat. Das ist keine Leistung. Dann bin ich ohne Verstand. Ja, der Maßstab, an dem wir uns messen sollten, sollte keinesfalls ein Bruder oder eine Schwester in der Gemeinde sein, weil dann ist es nichts anderes als ein Mitsünder, an dem ich mich messe. Und ihr Lieben, und ich gehe auch nur kurz darauf ein, dieses Vorhaben muss in der Sünde enden. Das muss in der Sünde enden, egal in welche Richtung es geht. Ja, wenn ich mir zum Beispiel einen begabteren und einen leistungsfähigeren Bruder nehme und mich an ihm messe, also nicht an dem, ja, dem Tollpatsch, der keinen Nagel in die Wand schlagen kann, sondern ja, der geflissentlich mit seinen Worten umgehen kann oder der einfach sehr gut organisieren kann oder was auch immer. Wenn ich mich an ihm messe, dann führt das, und ich denke, das ist mein Maßstab, dann führt das unweigerlich, oder kann das, sage ich mal, unweigerlich zu einem von zwei Extremen führen. Entweder produziert das in mir Neid und Eifersucht auf der einen Seite, weil ich begehre diese Begabung, die ich nicht habe, ich vermisse sie an mir und werde neidisch und eifersüchtig. Oder aber ich zerbreche daran. Ich nehme den als Maß und denke immer, so muss ich sein, nur dann bin ich wirklich was wert, dann hört vielleicht jemand auf mich oder dann wäre ich was und dann zerbreche ich daran. Dann kann ich wirklich über die Maßen traurig werden. Das kann nur schief gehen, wenn ich mich an einem begabteren Bruder in einer gewissen Sache, sage ich jetzt mal, messe. Neid und Eifersucht entweder in der einen Richtung oder eine tiefe Traurigkeit, Resignation, Enttäuschung auf der anderen Seite. Ist es denn dann besser, sich mit den Schwächeren zu vergleichen? Dann sind wir ohne Verstand. Wenn ich mich an Schwächeren vergleiche, ihr Lieben, dann ist das genauso sündig. Ja? Ich meine, wenn ich das Schwache in dem anderen sehe, um dafür zu beten, um ihm in der Jüngerschaft oder Seelsorge zu helfen, dann ist das natürlich nichts Falsches. Ja, da sind wir uns einig. Aber darum geht es heute Morgen in dieser Predigt nicht, sondern wenn ich auf den Schwächeren schaue, um mich an ihm zu messen, wie toll und leistungsfähig ich doch bin, dann führt das unweigerlich zu Hochmut und zu Stolz. Das kann nur schief gehen, egal ob ich mich mit einem Stärkeren vergleiche oder mit dem Schwächeren vergleiche und daraus meine Wertigkeit ziehen soll. Ihr denkt an den Pharisäer in Lukas 18, Vers 11, der stand bei sich selbst und sagte, ich bin dir so dankbar, Gott. Ich bin dir so dankbar, dass ich nicht so bin wie der Bruder. Schrecklich. Ja, er war wirklich ohne Einsicht, er war ohne Verstand. Jedes Messen und jedes Vergleichen in diesem oben genannten Sinne mit Stärkeren oder mit Schwächeren ist grundsätzlich falsch, weil die Blickrichtung ist falsch. Wir schauen horizontal auf Mitsünder. Wir sollen uns tatsächlich messen. Wir sollen uns vergleichen. An wen sollen wir uns messen? An Christus. Paulus war es ein Geringstes, sich von anderen messen zu lassen, beurteilen zu lassen. Und er hat sich in dem Sinne horizontal auch nicht selbst beurteilt. Aber wer ihn, und das war ihm wichtig, wer ihn beurteilt, das war Christus. Das soll unser Maßstab sein. Und merkt ihr, wie der Maßstab und die Blickrichtung die Frucht, die Folgen in meinem Herzen total verändern. Wenn ich mich horizontal vergleiche, dann werde ich eifersüchtig, dann werde ich neidisch oder ich werde stolz, werde hochmütig oder ich werde auch resignieren und werde depressiv, ja, ob der vielen Begabungen, die ich nicht bekommen habe. Paulus sagt, nein, mir ist es das Geringste, sowas zu tun. Der mich aber beurteilt, im ersten Brief, 1. Korinther 3, Vers 4, der mich aber beurteilt, ist der Herr. Der Herr soll unser Maßstab sein. Und wenn du auf den Herrn schaust, als dein Vorbild, ihr Lieben, die Frucht ist immer eine gute. Da erwächst nichts Böses draus. Wenn ich beständig, wenn ich seine reine Liebe anschaue, wenn ich seine unverdiente Liebe anschaue, wenn ich seine beständige, treue Liebe anschaue, wisst ihr, was dann passiert? Dann erwächst Demut. Denn in seinem Licht erkennen wir uns selbst. Dann erwächst Demut, dann erwächst Dankbarkeit, dann erwächst Heiligkeit, dann erwächst Veränderung. Ja, ein sehr, sehr gutes Beispiel dazu, ja, finden wir bestimmt auch in der Gemeinde, aber ich nehme es jetzt mal aus der Schrift, finden wir in Jesaja. Jesaja hat den Auftrag gehabt, sein Volk zu messen, aber nicht an seinem Maßstab, sondern an dem Maßstab Gottes. Er hatte diesen Auftrag. Er sollte ihnen die Leviten lesen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wie bereitet Gott sein Werkzeug Jesaja auf diesen Dienst vor? Jesaja Kapitel 6. Lest es mal für euch als stille Zeit. Er lässt ihn als erstes seine eigene Herrlichkeit schauen. Die Seraphim, die Flügel ja, benutzen, um sich selbst zu bedecken vor dieser Heiligkeit Gottes. Wenn sie riefen, heilig, 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 da erbebten die Türpfosten im Heiligtum. Und Jesaja bekommt diesen Blick, hat den richtigen Maßstab. Und was ist die Reaktion bei Jesaja? Wehe mir. Ich bin ein Sünder. Dann bekommen wir die richtige Erkenntnis, wer wir eigentlich sind. Wir sind Sünder. Wir können nicht anders als sündigen. Und in der Heiligkeit Gottes erkennen wir das. Und da werden wir das Gegenteil von unverständlich. Da werden wir wirklich weise. Das ist heute Morgen nicht das Predigtthema. Aber im Blick auf Gott wird der Mensch wirklich weise. Auch der natürliche Mensch. Im Blick auf Gott erkennt er seine Heiligkeit, und also die Heiligkeit Gottes und seine eigene Unwürdigkeit, und dann bekommt er die größte Weisheit, die ein Mensch überhaupt fassen kann. Er erkennt die Not, seine Not für den Herrn Jesus Christus. Wenn du, ich weiß nicht, ob heute Morgen jemand hier ist, aber wenn du vielleicht im Livestream zuschaust und dich noch nicht mit Christus gemessen hast, dann fehlt dir die größte Weisheit, die größte Erkenntnis, das größte Verständnis, was ein Mensch überhaupt fassen kann. An ihm, an seiner Würde erkennst du deine Unwürdigkeit. An seiner Heiligkeit erkennst du deine Sündhaftigkeit und gleichzeitig deine Not für ihn als deinen Erlöser. Die Geschichte endet da nicht. Ein Seraphim flog dann zu diesem Jesaja, berührt seine Lippen und sagt, deine Schuld ist gewichen, deine Sünde ist gesühnt. Und ihr seht schon, das ist ein Vorgriff dann auf den Hauptteil. Da finde ich meine wahre Wertigkeit. Nicht in dem, wer ich bin, sondern in dem, was Christus aus mir gemacht hat. Aber wir kommen da drauf. Ich will an dem Punkt noch ein bisschen verharren, ihr Lieben. Wir müssen, das war der zweite Punkt, wir müssen den richtigen Maßstab haben. Wir dürfen uns nicht miteinander vergleichen, wir müssen uns mit Christus vergleichen. Und wenn du deinen Blick auf Christus schärfst, dann hat das wirklich hervorragende Folgen. Ja. Wenn wir beständig durch das Lesen und das Studieren im Wort des Gottes unseren Blick auf Christus richten, dann werden wir nicht nur vor Stolz und Überheblichkeit und Eifersucht und Neid bewahrt, sondern, 2. Korinther 3, Vers 18, dann werden wir sogar verwandelt in sein Ebenbild. Wenn wir mit aufgedecktem Angesicht, 2. Korinther 3, Vers 18, beständig Christus als unseren Maßstab anschauen, dann werden wir in eben dieses Bild verwandelt. Wenn wir aber uns untereinander vergleichen, dann sind wir, mit Paulus gesagt, wirklich ohne Verstand. Nur wenn wir uns mit Christus vergleichen, ich gebe euch mal eine kleine Liste, wer will, der kann sich das Skript nachher bei mir anfordern, der kann die Liste nochmal nachlesen. Es geht nur schnell, damit wir den letzten Teil noch ausgiebig anschauen können. Aber wenn du dich, ich habe euch die Folgen genannt, was passiert, wenn wir uns miteinander vergleichen. Hochmut, Neid, Eifersucht oder ein falscher Zerbruch. Wenn wir uns aber mit Christus vergleichen, mit dem Blick auf Christus, da erwächst wahres Glück und wahre Zufriedenheit. Matthäus 5, Vers 3, wie glücklich sind die, die ihre Armut vor Gott begreifen. Ja, ihr kennt alle nur das Wort von Luther, wie glücklich sind die, die im Geist armselig sind. Aber versteht ihr, das ist echt altes Deutsch und kann sehr irreführend sein. Da geht es nicht um Geistesschwachheit, sondern geht es um die, die im Geist ihre eigene Schwachheit erkennen. Und das erkenne ich im Blick auf Christus. Und das sind die, die wirklich glücklich sind. Weil die verstehen, Christus ist meine Wertigkeit, Christus ist meine Kraft, Christus ist mein Leben. Nur wenn du auf Christus schaust, wenn du dich auf Christus vergleichst, dann wirst du auch bewahrt davor, von dir selbst höher zu denken, als sich zu denken gebührt. Römer 12, Vers 3. Wenn wir auf Christus schauen, dann fallen wir in Niedrigkeit und Unterwerfung auf die Knie vor diesem heiligen Gott. Ja, denkt an Petrus. Petrus hatte die Gelegenheit, Christus zu schauen, die Größe, die Macht des Herrn Jesus, zum Beispiel auch über die Schöpfung. Und was war seine Reaktion? Er fiel auf sein Angesicht, er fiel auf die Knie. Er fiel nicht nach hinten, ist auch nicht das Thema heute, er fiel nach vorne und sagte, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Nur im Blick auf den wahren Maßstab, auf Christus, sind wir auch willens und eifrig, Gott für all das Gute in unserem Leben die Ehre zu geben. Ja, 1. Korinther 15 wieder, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das war Paulus' Blick. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. 1. Korinther 15, 10. Nur im Blick auf Gott werden wir ihn auch in Wahrheit anbeten, Psalm 95, Vers 6. Nur im Blick auf Christus werden wir auch aufhören, uns selbst zu rühmen, Galater 6, Vers 14. Mir aber sei es fern, mich selbst zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Nur im Blick auf den wahren Maßstab auf Christus werden wir uns selbst im Vergleich zu anderen auch im rechten Licht sehen. Solange ich mich als auf den anderen konzentriere, geht es immer schief. Da werde ich gar nicht den richtigen Blick auf mich selbst oder auch nicht im Vergleich zum anderen haben. Aber wenn ich auf Christus schaue, dann werde ich mich selbst im Blick auf die anderen richtig sehen. 1. Timotheus 1, Vers 15, das Wort ist gewiss und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Und das schreibt Paulus, der Superapostel, von welchen ich der Erste bin. Noch zwei weitere Folgen im Blick auf Christus werden wir auch in der Lage sein, bereitwillig zu dienen. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein, Matthäus 23, 11. Und im Blick auf Christus werden wir erkennen, dass unsere Tüchtigkeit, und das hat nichts mit Fleiß zu tun, sondern dass wir überhaupt bestehen können. Denkt immer an dieses Wort hochseetüchtig. Ja, wenn ein Schiff hochseetüchtig ist, dann heißt das, es kann die Weltmeere durchkreuzen. Und diese Tüchtigkeit spricht Paulus auch im 2. Korintherbrief an, Kapitel 3, Vers 5. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, fähig wären. Ja, bereit wären, vor Gott zu bestehen, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Zur Anwendung, ihr Lieben, wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du denkst, du bist auch noch jemand, der sich oft mit anderen vergleicht und daraus seinen Wert ziehen muss und du jetzt verstanden hast, das ist ja der falsche Maßstab, ich muss auf Christus schauen, dann bitte ich dich, intensiviere oder verändere deine stille Zeit. Ja, es ist bei der stillen Zeit nicht so wichtig, dass du jeden Tag eine halbe Stunde über der Bibel sitzt. Das sage ich mit Bewusstsein. Es ist aber sehr wichtig. Es ist auch nicht so wichtig, dass du in der stillen Zeit das tiefste griechische Verständnis hast. Aber wisst ihr, was wirklich wichtig ist in der Stille? Dass du Christus siehst. Das ist der Sinn, warum wir die schriftliche Offenbarung haben. Nicht um uns das Wort Gottes mit unseren Erkenntnissen um die Ohren zu hauen. Ja, mit unserer orthodoxen Lehre, die noch besser ist als die meines Bruders. Das war nicht die Absicht mit dem Wort Gottes. Die Absicht ist, dass du Christus schauen kannst, dass du Gott schauen kannst, dass du sein Wesen, seine Freundlichkeit, seine Würde, seine Lieblichkeit, seine Demut, seine Gnade erkennen kannst. Und das muss dein Ziel sein, bei jeder stillen Zeit, dass du Christus erkennen kannst oder dass du Gott schauen kannst. Und dann wird das Wort das ausrichten, zu was Gottes auch gesandt hat. Es würde dich verständig machen. Es würde dich zu einer weisen Frau und zu einem weisen Mann machen. Nicht im Blick auf deinen Bruder oder auf deine Schwester, indem du dann dich mit ihnen misst und über sie herziehst oder eifersüchtig wirst. Das wird niemals zu einem verständigen Blick, zu einem verständigen Wesen führen. So, und jetzt kommt eigentlich der Hauptteil, der dritte Teil. Der erste Teil war, wir sind ohne Verstand, weil wir nicht begreifen, die Unterschiedlichkeit ist beabsichtigt. Der zweite Teil war, wir sind ohne Verstand, wenn wir uns miteinander vergleichen, weil wir benutzen den falschen Maßstab. Ja, das ist immer leicht. Ja, ich weiß nicht, ob ich das Beispiel noch bringe oder vergessen habe, aber das ist übrigens der Grund, jetzt nochmal zum zweiten, warum die Tageszeitungen jeden Tag voll sind von Verbrechen. Es müsste doch irgendwann mal langweilig werden. Habt ihr darüber mal nachgedacht? Du kannst die kleinen Zeitungen wie die Fulda oder Hünfelder Zeitung aufschlagen oder die ganz großen wie die Welt oder die Frankfurter Rundschau oder die Süddeutsche oder was weiß ich. Immer wieder werden jeden Tag die Verbrechen der Menschen breitgetreten. Warum eigentlich? Genau, damit ich mich messen kann. Denn jeder Mensch hat ein Gewissen bekommen. Jeder Mensch weiß in seinem Herzen, er ist unwürdig. Jeder Mensch ist vor Gott unwürdig. Aber ich muss ja irgendwie meine Würdigkeit ohne Christus rüber retten und finden. Sonst würden ja alle in der Depression landen. Okay? Also messe ich mich. Ja, so schlecht bin ich ja nicht. Ah, dieses Mädchen missbraucht und getötet hat. Ja, das wird immer wieder. So schlimm bin ich ja nur auch nicht. Oder Kinderpornografie. Nee, für sowas mache ich ja gar nicht. Ihr Lieben, wenn du das noch machst heute in deinem eigenen Herzen, es tut auch dir nicht gut, der du Christus kennst. Weil dann ziehst du Würde wieder aus deiner eigenen vermeintlichen Heiligkeit. Dass du eines Tages vor einem gerechten Gott bestehen kannst, hat nichts mit deiner natürlichen Gerechtigkeit zu tun, hat nichts mit deiner Gerechtigkeit zu tun, die du im Lauf deiner Heiligkeit erwirbst, sondern das ist allein die Gerechtigkeit des Herrn Jesus Christus, mit der er dich überkleidet hat. Dieses Kleid wird nie einen Fleck bekommen, weil es ist nicht dein Kleid, es ist das Kleid Jesu Christi, es ist seine Gerechtigkeit. Darauf sollst du dich konzentrieren. Und das produziert diese ganzen Folgen, die wir eben im zweiten Teil angeschaut haben. Aber jetzt der dritte Teil. Wir sind deswegen, und ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Geduld für diesen letzten Teil, wir sind deswegen völlig ohne Verstand. Wir haben nicht die rechte Einsicht, wenn wir uns miteinander vergleichen und so versuchen, Wertigkeit und Identität zu finden, weil als Christ hast du schon alles, was du brauchst. Dir mangelt gar nichts. Du läufst etwas hinterher, was du schon längst besitzt. Du wirst auf etwas eifersüchtig, worüber man gar nicht eifern sollte. Und das, was du schon längst hast, erkennst du vielleicht gar nicht. In Christus besitzt du schon alles, was du brauchst. In Christus hast du deine ganze Identität. Ja. Ich stelle die These auf, dass wir unsere ganze Identität in Christus bereits bekommen haben, wie oben dargelegt. Und wir, wenn wir das nicht verstehen und das nicht ergreifen, niemals zu einer gesunden Identität kommen und immer wieder, auch als Christen, in diesem falschen Kampf stehen mit anderen. Ihr Lieben, wenn, kurze Klammer auf, wenn das für Christen irrelevant wäre, was wir hier heute Morgen erzählen, dann gäbe es diesen Abschnitt im Korintherbrief nicht. Dann gäbe es nicht überhaupt die Probleme bei den Korinthern gäbe es gar nicht. Denkt nochmal an die Korinther. Da gab es die Parteiungen. Ja, warum denn? Ja, die haben sich miteinander verglichen und dann haben sie gesagt, na, ich bin mehr auf Peters Seite. Und dann haben sich die anderen mit den anderen verglichen und gesagt, nee, ich bin mehr auf Nathanaels Seite, weil sie miteinander verglichen haben. Oder warum haben sie denn mit den Zeichengaben so große Mühe gehabt? Ja, weil sie sich miteinander verglichen haben. Sie dachten, das wäre ihre Wertigkeit, wenn sie tolle Wunder vollbringen können. Oder wenn sie in Sprachen reden können, obwohl sie nie die Schulbank gedrückt haben. Ihr Lieben, dass ungläubige Menschen, dass nicht wiedergeborene Menschen gar nicht anders können, als auf dem Thron ihres eigenen Lebens zu sitzen und sich mit allen anderen zu messen und ihr eigenes Reich zu bauen, das ist verständlich. Aber leider müssen wir feststellen, dass wir Christen damals vor 2000 Jahren bei den Korinthern und wir auch heute noch mit den gleichen Problemen kämpfen. Wir haben die gleichen Schwierigkeiten, sonst hätten die damals nicht, wie gesagt, das Problem. Und ich denke, auch bei uns heute gibt es noch dieses Problem. Als Kinder Gottes sollen wir gar nicht unsere Identität in uns selbst suchen, weil wir sie da eben nicht finden. Selbstwertgefühl ist eine ganze Lüge. Der Wert kommt nicht aus dir selbst. Gottwertbewusstsein ist das Ersatzwort für Selbstwertgefühl. Ja, der Wert ist nicht in mir selbst, der Wert ist zugerechnet. Ja, Artikel 1, ist das Artikel 1 des Grundgesetzes? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Habe ich euch schon mal in der Predigt vor Jahren gesagt, ich habe in der Schule diesen Satz nicht verstanden. Und man kann ihn auch nicht verstehen, wenn man sich als Mensch von Gott abschneidet. Wo soll denn deine Würde herkommen? Aber du hast Würde, weil du bist, egal ob gläubig oder ungläubig, egal ob wiedergeboren oder nicht, du bist in das Bild Jesu Christi gemacht worden. Du bist in das Bild Gottes geschaffen worden. Das ist eigentlich deine Würde, die du natürlich im Fall verloren hast. Aber du hast auch noch einen rudimentären Rest dieser Würde, wenn du so willst. Ja, das erkennt man zum Beispiel daran, wir dürfen nicht uns gegenseitig oder die Gläubigen den Ungläubigen den Hals abschneiden, wie das in manchen Religionen gepredigt wird. Das geht nicht. Ja, der Mensch hat auch der nichtgläubige Mensch, der hat diese Würde, aber die kommt nicht aus ihm selbst. Die kommt aus Gott, weil Gott ihn in seine Ebenbildlichkeit gemacht hat. Das unterscheidet auch jeden Menschen, egal ob Christ oder Nichtchrist, gläubig oder nichtgläubig, egal ob Mann oder Frau, schwarz oder weiß. Sehr praktisches Beispiel, ja, warum wir heute noch nicht verstanden haben, wo unsere Würde wirklich herkommt. Weil wir nicht verstehen, dass sie, jetzt erlaubt mir mal ein Fremdwort, extrinsisch ist und nicht intrinsisch. Wenn sie in mir wäre, ja, dann muss ich sie vielleicht in meiner Hautfarbe finden. Aber sie liegt nicht in der Hautfarbe. Gott hat übrigens dir diese Hautfarbe geschenkt. Egal, ob du ein bisschen röter, heller oder dunkler bist. Ja, Gott hat das so gewollt. Wenn wir dahin kommen, und das sollten wir gerade als Christen, wenn wir dahin kommen, dass wir längst angekommen sind, dass wir in Christus schon alles haben, was wir brauchen, dann bin ich fest von überzeugt. Dann kommst du dahin, dass du heil wirst, dass du gesund wirst, dass du frei wirst von diesem knechtischen Drang, Wertigkeit noch in dem zu finden, wie du aussiehst, was du für eine geistige Leistungsfähigkeit hast, wie viel Geld du hast, welches Auto du fährst, welchen Bekanntheitsgrad du hast, wie viele dich ansehen, dein Haus, dein Auto, dein Boot, ja, was in der Welt tatsächlich funktioniert, weil so wird die Werbung aufgezogen. Nein, ja, in Christus habe ich eine Identität bekommen, die wirklich mich zur Ruhe bringt, wo ich wirklich angekommen bin. Ja, in Christus habe ich Freiheit von Schuld und Scham der Sünde. Dann muss ich mich nicht mehr mit anderen Sündern vergleichen und so tun, als wäre meine Sünde nicht ganz so schlimm wie die des Kindermörders. Nein, in Christus bist du frei von der Schuld und von der Scham der Sünde. In Christus hast du die Stellung eines Begnadigten und eines geliebten Sohnes oder einer begnadigten und geliebten Tochter bekommen. Du musst dich nicht mehr vergleichen und daraus Wert ziehen von den anderen, ja, dass die dich möglichst viel lieben und respektieren. In Christus hast du das, was du wirklich brauchst. Du bist ohne Verstand, wenn du dem nachläufst und das von anderen Menschen ziehen möchtest. In Christus, ich kann nicht anders, als jetzt mal nach links zu schauen, da haben wir unsere wahre Weisheit. Da haben wir unsere wahre Erkenntnis. Ja? Ich könnte jetzt so viele Beispiele bringen. Und der Peter wird mir das sogar durchgehen lassen. Ja? Aber ich brauche mich da nicht mehr mit einem Schild brüsten. Ja? Nein, meine wahre Identität ist Christus. Das ist meine Würde. Das ist meine Weisheit, die wirklich weise macht. Und da kann, wenn einer von euch da Schwierigkeiten hat, dass die Noten in der Schule nicht so die besten waren oder noch nicht so die besten sind, das ist nicht deine Würde. Das ist nicht deine Wertigkeit. Lass dir das nicht einreden. Ja? Du hast nicht die coolsten Schuhe, nicht die coolste Hose, nicht die coolsten Klamotten, das coolste T-Shirt. Ja, das hält eine Zeit lang an und ist in der Welt sehr anerkannt. Aber du begibst dich auf einen Treibsand, in dem du untergehst. Da findest du nie diese Ruhe, diesen Frieden, diese Identität, die der Mensch nur in Gott und nur in Christus, in seiner Liebe, in seiner Zuneigung, in seiner Anerkennung finden kann. Du bist geliebt. Du bist wertgeschätzt. Nicht, weil du so wertvoll bist, sondern weil Christus so viel liebt. Ja. So, das war eigentlich schon die Zusammenfassung. Ich wollte die drei Punkte eigentlich ein bisschen ausführen. Ich gehe nur schnell auf den einen oder anderen ein, aber ihr könnt, wie gesagt, manche haben das Skript schon bekommen, für die Durchleitung hatten oder die heute nicht kommen konnten oder eigentlich schon lange nicht mehr zu Gottesdiensten kommen konnten. Wir können das ja nochmal in Ruhe lesen. Aber ich habe vor Jahren mal, manche von euch vielleicht auch, durfte ich auf einer Konferenz sein, wo Paul Tripp eben genau über dieses Thema gesprochen hat. Wir haben doch schon längst unsere Würdigkeit in dieser Gnade, die uns der Herr Jesus gebracht hat. Wir haben ja schon diese Meisterwerke der Gnade. Wir besitzen sie ja schon. Das große Problem ist, ich kann das nicht so schön ausschmücken, aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil ich diese Galerie seiner Frau Luella auch mal sehen durfte. Ja, es ist, als wenn die schönsten Bilder in einer Galerie hängen, die teuersten. Ja, ich persönlich bin ein Monet-Fan. Wenn du so ein Bild von diesen Seerosen an seinem Teich im Garten besitzen würdest, da war das vor Jahren schon 13 Millionen wert. Ja, und du stell dir vor, du hast solche Bilder in deiner Galerie hängen, aber das Licht ist aus. Kein Licht. Und du siehst nichts. Und so verhalten wir uns, wenn wir uns miteinander vergleichen. In Christus haben wir die schönsten Gnadenwerke als unser Eigentum. Aber manchmal ist das Licht aus. Und das Licht bekommst du nicht, wenn du dich miteinander vergleichst. Das Licht bekommst du, wenn du Christus anschaust, was er schon an dir getan hat. Ja, im Kolosserbrief zum Beispiel werden wir ermahnt, wie wir richtig miteinander umgehen sollen. Wir sind ja bei einer Einanderstelle. Schlag vielleicht zum Abschluss noch den Kolosserbrief auf. Im Kolosser 3 werden wir ermahnt, wie wir miteinander umgehen sollen. Kolosser 3, Vers 12, zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige, als Geliebte, Doppelpunkt, Kolosser 3, Vers 12, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Dienemut, Milde und Langmut. Das sollen wir anziehen, im Umgang miteinander. Das ist eine große Hausnummer. Ja. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Aber Paulus gibt den Kolossern auch den Schlüssel an die Hand, wie sie das hinkriegen, dass sie so miteinander umgehen. Er sagt ihnen nämlich, zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und als Geliebte. Und das ist das Thema, was in den ersten zwei Kapiteln angestoßen hat. Was kannst du denn dafür, dass du auserwählt bist? Was kannst du denn dafür, dass du heilig bist? Was kannst du denn dafür, dass du von Christus geliebt bist? Das sind alles Meisterwerke der Gnade. Aber je mehr ich dieses Gnadenwerk anschaue, was Christus an mir getan hat, umso mehr werde ich Kraft bekommen, das zu leben, was Paulus hier von uns erwartet. Weil dann werde ich frei von diesem knechtischen Drang, im Konkurrenzkampf mit dem Nächsten zu stehen und mich mit ihm zu vergleichen. Dann habe ich meine gesunde Identität in Jesus Christus. Ich begreife sie, das Licht, ja, das ist das, was Paulus gebetet hat. Ich beuge meine Knie vor dem Vater. Was? Dass das Licht eures Herzens angeht, dass ihr erkennt die alles übersteigende Liebe Gottes in Jesus Christus. Und das macht Paulus hier im Kolosserbrief. Ihr könnt das für euch selbst bitte studieren. Jetzt habt ihr schon die dritte Studierhausaufgabe. Ich weiß schon nicht mehr die ersten zwei. Aber studiert mal den ersten und den zweiten, das erste und das zweite Kapitel im Kolosserbrief, weil da spricht Paulus von diesen Meisterwerken der Gnade, in der wir stehen. Ja, ich nenne euch nur mal die drei oder vier, die Paul damals rausgegriffen hat. Im Kolosser 2, die Verse 1 bis 5, Gottes Weisheit für die Torheit unserer Sünde. Ja, Sünde macht wirklich dumm oder ist das Gegenteil von Weisheit. Aber wenn du einer bist, der denkt, ich habe jetzt nicht so viel Megaherz wie manch anderer, der so großartige Leistungen in Prüfungen vollbringen kann. Ja, wenn du dich jetzt mit sowas misst und denkst, boah, so weise bin ich nicht. Dann sage ich dir, nee, das ist gar nicht wirklich, und das weißt du auch, das ist gar nicht wirklich Weisheit. Wenn ihr euch das anschaut, hier in Kolosser 2, dann werdet ihr erkennen, wahre Weisheit ist noch nicht mal Schrifterkenntnis. Dass du genau weißt, was in der Zukunft alles passieren wird. Dass du verstehst, was sich hinter Begriffen wie Ekklesiologie oder Eschatologie oder Soteriologie verbirgt. Das ist keine Weisheit. Wisst ihr, was Weisheit ist? Weisheit ist eine Person. Das ist keine Lehre. Weisheit ist die Person Jesu Christi. Damit eure Herzen, Vers 2, Kapitel 2, getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus. Wie ich euch das schon gesagt habe, die größte Weisheit, die ein Ungläubiger überhaupt fassen kann, ist, Jesus Christus zu erkennen. Das ist wirklich weise. Und er führt und schützt und leitet dich dann auch mit seiner Weisheit in deinem Leben. Ja, es ist viel wichtiger, gehorsam zu sein und zu vertrauen, als alles zu verstehen. Und in seiner Obhut, ja, wirst du gut geführt werden. Und in seiner Obhut, und das habe ich oft schon wirklich erleben dürfen. Ich bin jetzt nicht alt, auch wenn die ersten grauen Haare kommen, aber ich bin auch nicht mehr ganz jung. Und in den 25 Jahren gläubig sein, durfte ich schon häufig erleben, dass Männer und Frauen im Reich Gottes, die in dem Job oder in der Schule oder im Studium keine großartigen Leistungen vollbracht haben, wirklich weise Frauen und weise Männer geworden sind. Denen du zuhörst und du denkst, boah, das ist wirklich attraktiv, weil sie kennen Christus. Und die sind wirklich weise. Die beurteilen die Dinge mit der Weisheit, die sie in Christus bekommen haben. Das zweite Meisterwerk der Gnade, was du schon längst bekommen hast, ist seine Fülle für die Lehre der Sünde. Natürlich sind wir Sünder. Auch noch als Gläubige sind wir halt geheiligte und begnadigte Sünder. Und das Gewissen ist nach wie vor aktiv und der Heilige Geist ist nach wie vor aktiv und das Wort Gottes ist nach wie vor aktiv. Und ich werde immer wieder auf meine eigenen Sünden hingewiesen. Und das ist meine Unwürdigkeit. Da bin ich völlig unwürdig vor Gott. Aber in Christus hast du die volle Würde. Das, was ich eingangs oder vorhin in der Mitte schon gesagt habe. Dieses Ehrenkleid, seine Gerechtigkeit, was dir überkleidet wurde, darunter steckt noch die alte Brigitte. Das ist einfach so. Aber du bist überkleidet worden mit seiner Gerechtigkeit. Und das ist deine wahre Würde. Da brauchst du dich nicht verstecken. Ja, da kannst du, mir fehlt das deutsche Wort, bold. Ja, da kannst du mit Freimut, ich weiß nicht, ich bin kein Luther, das ist mir schon nicht mehr stark genug. Da kannst du mit Freimut
vor dem Thron der Gnade erscheinen. Das ist deine Fülle. Christus ist deine Fülle. Lass dir das nicht einreden, dass du auch aufgrund der Sünde, mit der Satan und das Gewissen dich noch verurteilt, du irgendwie minderwertiger seist. Das bist du nicht. Christus und seine Gerechtigkeit ist deine Fülle. Und wenn wir das nur verstehen würden mehr, dann würden wir weniger noch Wertigkeit im Vergleich mit dem anderen in uns selbst suchen. Christus, du bist schon angekommen. Du hast alles, was du brauchst. Du hast diesen Zugang, du hast dieses Wohlwollen, diesen Wohlgefallen bei Gott. Was suchst du denn dann noch von den Menschen?
Das dritte Meisterwerk der Gnade ist sein Sieg für die Schuld und Schande der Sünde. Das ist Vers 13 und 14. Ich kürze das jetzt ab. Und ein viertes Meisterwerk der Sünde ist Vers 15, die Befreiung von Sklaverei der Sünde und Freiheit von der Abhängigkeit von der Sünde. Das könnt ihr für euch nochmal in Ruhe lesen, die Kapitel 1 und vor allem das Kapitel 2, was wir alles in ihm sind. Aber ich hoffe, der dritte Punkt ist rübergekommen. Paulus sagt, dass wir unverständlich sind, wenn wir uns miteinander messen und vergleichen. Weil erstens, die Unterschiede sind Gott gewollt. Zweitens, wir gebrauchen einen falschen Maßstab. Und drittens, du suchst noch etwas, was du längst in Christus bekommen hast. Er ist deine Würde. Er ist deine Identität. Er ist deine Weisheit. Er ist deine Gerechtigkeit. Er ist deine Fülle. Und dann hast du nicht nur, bist du nicht nur frei, wenn du das verstehst, von diesem ständigen Vergleichen. Du bist auch frei, endlich zu dienen. Endlich nicht mehr sich zu messen, sondern einfach zu dienen, weil du bist bedient, im guten Sinne. Du bist versorgt. Du hast alles, was du brauchst. Und dann suchst du nicht mehr nach deiner Identität in deinen Klamotten oder auch in der Gemeinde, nach deinem geistlichen Einfluss, den du vielleicht hast oder was auch immer du als Maßstab benutzt, um dir Würde zu geben. Du hast Würde. Du hast die ganze Fülle in Jesus Christus. Die Tragödie ist einfach, dass viele von uns dass wir immer wieder in diesem Kampf stehen, diese Meisterwerke der Gnade, diese Identität in Christus, die wir längst haben, einfach nicht sehen. Und deswegen erinnere ich euch nochmal an diese kleine Hausaufgabe. Mach deine stille Zeit. Es muss nicht kämpferisch 30 Minuten jeden Tag tiefstes Bibelstudium sein. Aber bete um eins, wenn du die Bibel aufschlägst. Bete darum, Christus zu sehen. Und wer Christus ist und wer du in Christus bist. Du bist in ihm eingehüllt. Er ist deine Fülle. Und so wie Christus vom Vater völlig angenommen ist, bist du in Christus völlig angenommen und völlig würdig. Das ist letztendlich mein Leben. Als Gebetsanliegen, ich würde sagen, bitte Gott um Vergebung. Bitte Gott um Vergebung für die Gedanken in deinem Herzen, für jeden Versuch, dich mit deinem Bruder und mit deiner Schwester zu messen, um daraus irgendwo Würde und Anerkennung zu bekommen. Das ist das Erste. Bitte ihn in der Stille um Vergebung. Zweitens, danke Gott für die Vielfalt der Begabungen und der Fähigkeiten, die Gott seinem Leib gegeben hat. Das ist gut so. Ja? Fang an, ein dankbarer Mensch zu werden. Und drittens, bitte jeden Tag Gott um geöffnete Augen für das Meisterwerk der Gnade, was Jesus Christus an dir schon vollbracht hat, damit du zur Ruhe kommst in der Identität, die nicht intrinsisch, also in dir liegt, sondern die extrinsisch ist, die Gott dir schenkt. Wenn du einen Vers haben möchtest zum Auswendiglernen von dieser Predigt, dann empfehle ich dir Kolosser 2, der Vers 9 und der Vers 10, denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Vers 10. Amen. Amen. Dann lasst uns noch aufstehen und dem Herrn für sein Wort danken. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du unsere Fülle, unsere Vergebung, unsere Gerechtigkeit, unsere Liebe, unsere Treue, unsere Kraft und auch unser Ziel bist, Herr. Danke, dass wir in dir alles geschenkt bekommen haben, dass uns nichts mehr mangelt, dass wir in dir angekommen sind und dass wir in dir, an deiner Brust, auch wirklich zur Ruhe kommen können. Gerade auch von diesem, zur Ruhe kommen können von diesem Kampf, der in dieser Welt tobt, des sich miteinander Vergleichens, sich miteinander Messens und des Buhlens um Ehre und Eifersucht und Neid, wo so viel Leid davon hervorgeht. Ja, ich bitte dich, dass du viel Gnade schenkst in dieser Gemeinde, dass wir eine Gemeinde sind, die gefüllt ist von Geschwistern, die wirklich verständig sind, die weise sind, die angekommen sind bei dir in deiner Fülle und die deswegen auch frei sind, einfach zu dienen, einfach treu zu sein, einfach deine Ehre zu suchen, einfach dich groß zu machen aus Dankbarkeit, weil du uns zuerst schon bis in den Tod geliebt hast und uns so zur Fülle gebracht hast. Danke, Herr, dafür. Danke für dein Wort, geben dir die Ehre dafür und loben und preisen dich, dass du so treu bist. Amen.